Kennen Sie Morbus Helveticus? Bekannt? Morbus Helveticus? Morbus Helveticus übersetzt ganz einfach die Schweizer Krankheit. Das ist ein Krankheitsbild, das 1688 vom Arzt Johannes Hofer in Basel zum ersten Mal beschrieben wurde. Und ich zitiere mal aus dem Internet. Es handelt sich um eine durch unbefriedigte Sehnsucht nach der Heimat begründete Melancholie, welche eine bedeutende Zerrüttung der körperlichen Gesundheit, Entkräftigung, Abzehrung, Fieber und gar den Tod zur Folge hat. Der Name Schweizer Krankheit begründet sich mit der Definition durch im Ausland stationierte Schweizer Soldaten, die unter Heimweh litten. In Frankreich war es bis über die Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus bei Todesstrafe verboten, den Kuhreihen ein bekanntes Hirtenlied zu singen oder zu pfeifen, weil sich bei dessen Anhören die Schweizer Soldaten das Heimwehs nicht mehr erwehren konnten und es sie zur Fahnenflucht verleite. Morbus Helveticus, Heimweh. Das ist kein Erscheinungsbild, das erst 1688 aufgetaucht ist. Heimweh gibt es, solange es die Menschheit gibt. Heimweh hatten auch die Israeliten in Babylon. Sie hatten ihre Heimat verloren. Man hatte sie dorthin deportiert. Und die hatten alles verloren, ihre Häuser, ihre Grundstücke, das ganze Beziehungsgeflecht, die Verwandten und die Freunde, die Nachbarn. Ja, auch das, was ihren Glauben ausmachte, was das Zentrum des Glaubens war, den Ort, an dem sie der Nähe Gottes gewiss waren, den Tempel, Heimat verloren. Heimat steht immer für einen Ort, an dem ich mich auskenne, ja, an dem ich zu Hause bin. Er spricht von Geborgenheit und auch Sicherheit. Mit Heimat, versuchen Sie sich mal vorzustellen, was verbindet Sie mit Heimat hier in Deutschland? Das fängt manchmal bei den Gerüchen an, Weihnachtsgebäck im Dezember, Grillfeuer im Juli, Kirchenglocken, die läuten sonntags morgens, bei uns in ländlicher Gegend auch noch mittags und abends. Es war damals ja die Sitte, dass man dann auf dem Feld stehen blieb und das Vaterunser gebetet hat, das macht heute kein Mensch mehr, aber die Glocken läuten noch. Oder Heimat heißt Menschen, die meine Sprache sprechen. Ich bin gebürtiger Norddeutscher, das ist ein gewisser Makel. Ich komme aus Hannover, ich spreche Hochdeutsch. Ich bin aber schwäbisch sozialisiert und inkulturiert, nur mit Sprache, da hapert es noch ein bisschen. Ich verstehe fast alles, aber ich habe mich dem verweigert. Ich wollte mich nicht blamieren, es zu sprechen. Aber Sprache, das heißt, ich bin zu Hause. Da versteht jemand, was ich sage. Der kann zwischen den Zeilen lesen, der muss nicht alles erklären. Ich kenne mich bei den Verkehrsregeln aus. Ich weiß, was ich machen muss, wenn ein Schild auftaucht oder was Ähnliches. Das muss mir nicht jeder mal erklären und ich muss überlegen, was es heißt. Wer seine Heimat verloren hat, der hat Heimweh. Und das hat mal jemand gesagt, die Beziehung zu einem Ort ist wie ein Gummiband. Je weiter wir davon entfernt sind, desto stärker wird der Zug dorthin zurück. Damals, als die Israeliten in Babylon saßen, weit weg von zu Hause, da hat ein Künstler dann mal ein Lied getextet, Psalm 137, da schreibt er, an den Wassern zu Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unser Hafen hängten wir an die Weiden dort im Land, denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein, singt uns ein Lied von Zion. Die Israeliten hatten Heimweh. Morbus Helveticus. Sie wollten fort von Babylon. Die haben sich da nicht zu Hause gefühlt. Und sie hatten auch überhaupt kein Interesse, in irgendeiner Weise in Babylon Fuß zu fassen. Was in diesem Land lief, das war ihnen völlig egal. Die mussten ja mitten unter ihren Feinden leben. Die mussten eine andere Sprache lernen, eine andere Kultur lernen, sich anderen kulturellen Gewohnheiten anpassen. Ich weiß nicht, ob Sie sowas schon mal mitgemacht haben oder im Urlaub haben Sie es vielleicht mal mitbekommen. Wenn da nicht die Glocken läuten, sondern der Muezzin oben von seinem Minarett herunterschreit und Sie aus dem Schlaf rüttelt. Oder wenn ganz andere Gerüche auftauchen und Sie kriegen weder Kaffee oder was Ähnliches. Ich habe mal 2 Wochen lang chinesisches Frühstück genossen in ländlicher Gegend. Da kommt eine tiefe Sehnsucht auf nach Kaffee und Brötchen und was anderem. Und das war für sie plötzlich ein so fremdes Umfeld. Ich war mal in Indien, bin da durch die Stadt gelaufen, eine Riesenstadt, Bangalore, und da sieht man nichts von Christenheit. Die Christen sind eine absolute Minderheit. Fehlt alles. Es ist ein Umfeld, das völlig ungewohnt ist für uns. Ja, und so ging es den Israeliten. Sie hatten Heimweh. Sie wollten weg von diesem Ort, diesen Menschen, der ganzen Situation. Sie hatten keinen inneren Frieden. Und wer keinen inneren Frieden hat, der verbreitet auch keinen Frieden. Und das trägt auch nicht zum Frieden bei. Und dann hat Gott den Propheten Jeremia zu ihnen geschickt und gibt ihnen eine Anweisung, wie sie denn jetzt mit ihrer Lebenssituation umgehen sollten. Und ich lese uns den Text aus Jeremia 29. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Denn so spricht der Herr, der Heerscharen, der Gott Israels. Lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen. Und hört nicht auf ihre Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn Lüge weissagen sie euch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werdet ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Bis dahin. Wie geht man damit um, wenn man seine Heimat verloren hat? Die meisten von uns denken vielleicht, nicht mein Thema. Ich bin noch zu Hause. Manche der Älteren vielleicht sind vertrieben worden, das weiß ich jetzt nicht. Aber die meisten von uns werden sagen, nicht mein Thema. Wirklich nicht? Um Heimweh zu bekommen, muss man nicht unbedingt ins Ausland. Man kann sich plötzlich auch in seiner eigenen Heimat nicht mehr zu Hause fühlen. Wir leben gerade in einer Zeit, in der Millionen von Menschen ihre Heimat verlieren und in anderen Ländern Heimat finden möchten. Das erleben wir mit diesem Flüchtlingsstrom. Über 1 Million Menschen, die innerhalb von 12 Monaten hier ins Land geströmt sind. Das erleben aber auch andere Länder ganz genauso. Da sind wir nicht einzigartig. Und es gibt mehr Flüchtlinge in anderen Ländern als bei uns. Aber wie fühlt man sich als Deutscher? Ist Ihnen das auch schon mal so gegangen? Sie gehen in eine Innenstadt und um Sie herum wird mehr Arabisch, Türkisch und ich weiß nicht was gesprochen als Deutsch. Und Sie gucken sich mal um und denken, holla, ich bin in der Minderheit. Da kommen Menschen, die bringen ihre Sprache mit, ihre Kultur, ihre Religion, ihre Lebensweise. Und plötzlich verändert sich unsere Heimat. Da hört man nicht mehr Volkslieder oder irgendwas in der Richtung. Und was dann passiert, ist plötzlich, dass in kürzester Zeit der Friede im Land gestört ist. Ja, der Verlust der Heimat im eigenen Land zerstört den Frieden. Wenn Leute plötzlich sagen, halt mal, hier bin ich zu Hause, und plötzlich bin ich nicht mehr zu Hause und werde fremdbestimmt. Und dann gehen Menschen auf die Straßen und sie demonstrieren für deutsche Werte und Kultur. Und sie wehren sich dagegen, dass sie hier plötzlich kulturell überfremdet werden. Da setzt man alle Hebel in Bewegung, dass ja nicht in der Nähe irgendwo eine Moschee gebaut wird. Das geht ja gar nicht. Da ist man empört über verschleierte Frauen. Da gibt es politische Diskussionen, Vermummungsgesetz und ähnliches. Da erlebt man Verhaltensweisen, die nicht sehr unserer deutschen Kultur entsprechen. Ich kann Ihnen sagen, als wir nach den ersten 5 Jahren von Neuguinea zurückkamen, wir waren also wirklich 5 Jahre Deutschland abstinent, und in der Zwischenzeit hatte man bei uns hier in Deutschland die Müllsortierung eingeführt. Ein Geheimnis für sich. Und überhaupt diesen Lebensstil, sich überhaupt mal anzugewöhnen, da haben Deutsche plötzlich Gewissenskonflikte gekriegt, wenn sie ein Papier weggeschmissen haben. War mir völlig fremd. Das ist auch vielen anderen Kulturen völlig fremd. Denen schlägt überhaupt nicht das Gewissen, wenn die ein Plastik wegschmeißen. Andere Kultur. Hat mit der Bibel erstmal gar nichts zu tun. Ja, und das macht es dann schwierig, in der eigenen Heimat plötzlich nicht mehr zu Hause zu sein. Wir erleben mit einem Mal den Verlust der vertrauten Umgebung. Und wir werden verunsichert. Und dann ist der soziale Frieden nicht nur gefährdet, sondern tiefgreifend gestört. Und ich glaube deshalb, dass die Botschaft, die Jeremia den Leuten damals gesagt hat, die ist sehr, sehr relevant für uns heute, für unsere Situation in Deutschland. Es mag sein, dass manches noch nicht so auf uns zutrifft, wo wir wohnen, weil das noch sehr homogene, geschützte Viertel sind oder ländliche Gegend, aber es ist eine reine Frage der Zeit, wann auch uns das dort erreicht. Und was rät Gott uns denn? Das Erste: Stell dich der Situation und lauf nicht weg. Die Israeliten träumten von den guten alten Tagen und wünschten sich weg von Babylon. Sie saßen praktisch auf gepackten Koffern und wollten weg. Ihr Leben in Babylon war sozusagen eine provisorische Existenz. Wer in einer provisorischen Existenz lebt, der nimmt nicht am Leben seiner Gesellschaft teil und er gestaltet sein Umfeld nicht. Das war eine Beobachtung, die ich gemacht habe bei Missionaren. Es gab auch Missionare, die haben in einer provisorischen Existenz gelebt. Ihr ganzes Leben hat sich nur um die Arbeit gedreht, im Wesentlichen. Aber sie haben nie richtig Wurzeln geschlagen im Land, in der Kultur, im Umfeld. Wenn ein Missionar nicht auch gewisse Hobbys pflegt, Interessen hat, an gewissen gesellschaftlichen Events teilnimmt, dass er nur bestimmt ist von seinen Zielen und Arbeiten und ich weiß nicht was, der ist nie richtig zu Hause dort. Er wird auch nie den Herzschlag der Menschen erspüren können, weil er ist nur mit sich selbst und seiner Arbeit und seinen Vorstellungen und den Dingen beschäftigt. Natürlich auf Menschen ausgerichtet, aber die Menschen sind eigentlich Objekt der Arbeit. Nicht Menschen, mit denen man eine Beziehung pflegt. Wer sich in einer provisorischen Existenz befindet, der lebt in der Gesellschaft nicht. Wer sich in seinen Gedanken immer wieder zurück in die Vergangenheit oder in eine heile zukünftige Welt wünscht, der wird auch nie etwas an den Lebensumständen ändern oder ändern wollen. Und ohne dass er es merkt, lebt er in einem Ghetto. Man kann als freier Mensch in einer Demokratie, in einer offenen Gesellschaft trotzdem in einem Ghetto leben. Das kann auch uns Christen schneller passieren, als wir es merken. Wir können auch in unseren Gemeinden eine schöne, heile Welt schaffen. Ich war mal das war Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, 96 war das, habe ich in den USA mir eine riesen, so eine Megagemeinde angeschaut. War da beim Gottesdienst, ein toller Gottesdienst. Die Kirche, die war so groß, ich weiß nicht, 5000 Gottesdienstbesucher wenigstens. Die hatten so viel Parkwächter, wie wir hier jetzt sitzen, die Autos eingewiesen haben. Ein super Gottesdienst, also mit Anspielen, die waren fernsehreif. Anschließend, dann hatten die Sportangebot, da war eine Riesensporthalle mit 3 Volleyballfeldern nebeneinander, da haben die Jugendlichen Volleyball gespielt. Die hatten eine Riesenbuchhandlung, die hatten sowas wie so ein Imbiss, McDonald's-artig. Man konnte dort essen und sitzen, es war traumhaft schön. Und ich habe da gesessen, habe so vor mich hinsiniert und habe gedacht, es ist eigentlich ein schönes Leben hier. Schöne, heile Welt. Da kriegt man von dem Elend dieser Welt nichts mehr mit. Und man unterhält sich auf fromme Art und Weise. Es ist alles abgerundet und schön und alles biblisch begründet, warum wir das machen oder tun können. Das ist solide in der Theologie, aber geht völlig an der Welt und an den Menschen und an dem, was Gott eigentlich von uns möchte als Licht und Salz, komplett vorbei. In einer Umfrage, die ich vor kurzem mal initiiert habe, die ging an Gemeinden, da haben 1200 Leute mitgemacht, also die ist relevant in ihren Aussagen. Da war eine der Fragen, die ging in die Richtung, wie sind denn unsere Gemeinden eigentlich in der Öffentlichkeit verortet und bekannt? Und das hat mich dann schon beschäftigt. Nur 25% aller befragten Gemeinden haben gesagt, dass sie als Gemeinde im Rathaus bekannt sind und eine Beziehung zum Rathaus oder zur Kommune pflegen. 18% von ihnen hatten irgendeine Beziehung in irgendeiner Art zu den Schulen. 14% zu irgendwelchen Vereinen. Und mein Eindruck war dann, in der Öffentlichkeit sind die Gemeinden nicht sehr stark verortet. Die sind sehr beschäftigt mit sich selber, aber die Vernetzung mit dem, was Gesellschaft ist, ist eher schwach. Gott gibt den Israeliten einen Rat, ich weiß nicht, wie der ihnen geschmeckt hat. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Ja, sie sollen sich dort vermehren. Heiraten, Hochzeit, das ist Langzeitplanung. Stell dich darauf ein, dass du da bleibst und verorte dich dort. Ganz konkret, sei da, wo du bist und lass dich von Leuten nicht auf eine falsche Spur lenken. Gib deinen nostalgischen Gedanken und Wünschen keinen prominenten Platz. Lebe dort, wo du bist. Ja, zieh nicht weg und zieh nicht um. Nimm die Herausforderung an. Was macht man, wenn in der Nähe, da wo man wohnt, ein Asylantenwohnheim gebaut werden soll? Wie schnell gibt es da Proteste? Es gibt sicherlich immer wieder begründete Argumente, wo man sagen muss, da muss man mal drauf hören, weil die Leute sind betroffen, die müssen auch mitreden können, natürlich. Aber für mich ist es eigentlich eine Anweisung, dass Gott sagt, nee, dann zieh nicht um. Und zieh nicht weg, sondern bleib da. Bleib an diesem Ort in der Gesellschaft, so wie sie sich verändert. Und wenn man 2 Straßen weiter von dir eine Moschee baut, geh nicht weg, sondern bleibe dort und stell dich der Herausforderung. Wenn in dein Wohnviertel zunehmend Menschen aus anderen Ländern einziehen, pack nicht die Koffer, sondern bleib dort. Ich habe mal in Los Angeles studiert, war dort einige Monate. Und eine der Beobachtungen in Los Angeles war, dass dort Gemeinden plötzlich sich verändert haben geografisch. Los Angeles ist ja die zweitgrößte spanisch sprechende Stadt nach Mexiko City. Da sind die ganzen mexikanischen Flüchtlinge rübergekommen. Und wenn die dann in ein Viertel einzogen, dann hat man in der Gemeinde sich nicht ändern wollen, denn sie bestanden so aus den weißen Amerikanern, so Mittelstand. Und man war nicht bereit, sich auf diese neue Bevölkerungsgruppe einzustellen. Und dann hat man einfach sich geografisch verlagert, hat das Gemeindezentrum woanders hingebaut und hat sich aus dem Viertel zurückgezogen. Man hat sich nicht mehr wohlgefühlt. Man kann auch als Gemeinde, anstatt sich der Herausforderung zu stellen, ihr einfach ausweichen. Und Gott sagt, nein, bleib da. Bleib da und gestalte dein Gemeindeleben neu. Lauf nicht von der Situation weg. Geh damit um. Stell dich darauf ein, dass es so sein wird. Und versuch nicht immer zu denken, dass es anders sein müsste. Wir sollen uns dort verorten und dort zu Hause sein, wo wir uns befinden. Und wir sollen das Leben gestalterisch in die Hand nehmen. Der zweite Punkt, suche den Frieden. Nichts läuft von selbst, hat einer gesagt, es sei denn, es geht bergab. Und ich glaube, da ist vieles dran. Wir als Christen sind herausgefordert, Frieden zu halten und zu schaffen. Ich lese mal ein paar Bibelstellen vor, falls wir die manchmal übersehen und vergessen haben. Jesus sagt, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und Paulus schreibt, ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Auch mit Moslems. Die Frucht des Geistes ist Friede. Oder er schreibt an Timotheus, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Oder im Hebräerbrief steht, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Also nicht langsam hinterherlatschen, nachjagen. Wie im 100-Meter-Sprint. Und nicht bequemer gucken, Hände in die Taschen und dann schauen wir mal. Wir haben das heute Morgen gehört, Jesus ist unser Friede. Ich glaube, Frieden kann man letztlich nur schaffen, wenn man in sich selber Frieden hat. Wer das in Christus nicht gefunden hat, das, was in unseren Herzen drin ist, das strahlen wir aus ohne Worte. Du kannst tausendmal über dogmatisch richtige Dinge reden, aber wenn sie nicht in Wirklichkeit in deinem Leben, im Herzen existent sind, dein Leben wird eine andere Sprache sprechen. Auch wenn du alle richtigen Worte sagst. Man braucht diesen Frieden, dass man weiß, ich bin bei Gott geborgen. Und Gott ist so großzügig, so barmherzig mit mir und mit allen anderen Menschen. Und Gott liebt nicht nur mich, sondern auch den Moslem und den Buddhisten und die Menschen, die um mich herum sind. Die sind ihm genauso wichtig, wie ich ihm wichtig bin. Bei Gott gibt es keine Quoten. Und ich weiß, ich bin bei ihm aufgefangen und er ist mein Friede. Jeden Tag, wenn der Unfriede wieder in mir hochkommt, er gibt mir das Wort, das wieder Frieden schafft. Und wenn die Unsicherheit aufkommt und Angst, er ist derjenige, der das Wort spricht, das mir mitten in der Angst wieder Mut gibt. Den Frieden braucht man. Aber den Frieden soll man weitergeben, in Beziehungen und überall. Wir sollen nicht stiften gehen, wenn Spannung und Streit auftreten, sondern Frieden stiften. Und genau das ist der Rat, den Gott den Israeliten und uns in unserer Situation gibt. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Wir sollen uns auf die Suche machen. Wir sollen den Frieden suchen. Das heißt, uns kreativ Gedanken darüber machen, was dem Frieden untereinander dient. Und wir sollen uns auf den Weg machen und versuchen, irgendetwas, was zum friedlichen Zusammenleben eigentlich beiträgt. Und das ist ja die Herausforderung gewesen für die Israeliten, dass Gott sie auffordert, sich in die heidnische, babylonische Gesellschaft weitestgehend zu integrieren. Kein Ghetto-Dasein zu führen. Natürlich sollten sie nicht ihre Glaubensüberzeugung oder ihre Loyalität Gott gegenüber aufgeben, aber sie sollten nicht gegen die Gesellschaft kämpfen, sondern in ihr gestalterisch leben und sie mitprägen. Und ich meine, das ist auch unser Auftrag heute in unserer Situation. Und dann mal die Frage, was dient denn dem Frieden im deutschen Kontext? Wir sollen nicht nur gegen Menschen oder gegen religiöse Überzeugung und neue Entwicklung auf die Straße gehen. Ich bin schon dafür, dass wir demonstrieren. Ich bin schon dafür, dass man den Mund aufmacht. Aber was ich schwach finde unter uns frommen Leuten, ist ganz einfach das. Wir leben in einer Demokratie. Wir haben alle Gestaltungsrechte. Wir mischen uns aber nicht ein. Und nicht im Sinne von apologetisch, ich muss denen immer sagen, was richtig ist von der Bibel her. Sondern dass ich mir Gedanken mache, wie und was kann ich denn tun in der Politik oder in der Wirtschaft, im gesellschaftlichen Zusammenhang, dass ich bereit bin, lange Wege zu gehen in der Gestaltung dieser Gesellschaft und ich bringe mich ein und gestalte mit. Wir Frommen gehen erst auf die Barrikaden, wenn die Leute 10, 15, 20 Jahre etwas gestaltet haben und dann erreicht es einen Punkt, der geht so tief in unserer Weltanschauung, in dem, was wir von der Bibel her richtig sehen, dass wir empört sind und meinen, jetzt müssen wir auf die Straße gehen. Und das halte ich für schwierig. Natürlich auf die Straße gehen auch, wenn es nötig ist. Aber warum gestalten wir nicht mit von Anfang an? Warum mischen wir uns nicht ein? Und bringen aus christlicher Perspektive das mit, was Gott uns auch in die Hände gelegt hat. Wir sollen uns unserer Realität stellen, dass wir auch unsere Heimat hier in Deutschland neu gestalten müssen. Wehre dich nicht gegen diese Einflüsse, die jetzt kommen, sondern gestalte sie mit, damit unsere Heimat auch für andere Menschen zur Heimat werden kann. Und das heißt, jeder muss sich verändern. Die Leute werden sich verändern müssen, aber du auch. Nur so geht's. Wir leben in einer Demokratie, in der uns Religionsfreiheit zugestanden wird. Und jetzt sage ich mal was, das wird vielleicht manchen von uns nicht schmecken. Das müssen wir anderen Religionen aber ebenfalls zugestehen. Frieden erhalten wir dann, wenn wir anderen die Rechte zugestehen, von denen wir auch leben. Streit und Hass entsteht dort, wo wir für uns exklusive Rechte beanspruchen. Natürlich sollen wir für unseren christlichen Glauben und unsere Werte einstehen und sie einbringen, aber wir müssen gleichzeitig auch einsehen, dass in einer pluralistischen Gesellschaft, die nun mal so ist, wie sie ist, nicht alles so laufen muss und kann, wie wir es für richtig halten von der Bibel her gesehen. Das ist so. Davon leben wir und davon leben auch andere. Und was wir viel mehr tun sollten, ist, dass wir uns auch dafür einsetzen, dass uns die demokratischen Rechte erhalten bleiben. Und die gilt es eben zu pflegen und zu erhalten. Vor kurzem ist ja der US-amerikanische Historiker deutscher Abstammung Fritz Stern gestorben. Viele von uns werden das sicherlich in den Nachrichten mitbekommen haben. Und in einem seiner letzten Interviews hat er auf die Frage, welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, die nicht all das erlebt haben, was sie erlebt haben und die Orientierung suchen, geben? Und ich zitiere mal, er hat gesagt, ich sehe die Demokratie in Gefahr. Freiheit, Demokratie dürfen wir nicht als selbstverständlich begreifen. Beschäftigt euch mit der Vergangenheit, um sich an den menschlichen Schicksalen aus der Vergangenheit zu orientieren, sich zu erinnern und das nicht einfach hinzunehmen und zu glauben, dass die Errungenschaften der Zeit zwischen 1945 und sagen wir mal 1970, dass man das nicht einfach als gegeben hinnehmen kann. Und zu glauben, dass das ist so, das bleibt so. Es bleibt nur so, wenn man es verteidigt. Dieser Appell sollte gerade an die Jugend gestellt werden. Ich weiß nicht, wie weit das im Augenblick geschieht. Ich glaube nicht genug. Wir sollen auch als Christen unsere Demokratie nicht für selbstverständlich nehmen. Nichts läuft von selbst, es sei denn, es geht bergab. Wir müssen uns dafür einsetzen, Wir leben davon mit unserem Glauben und ich bin sehr dankbar, dass wir hier sehr offen über unseren Glauben reden können, auch wenn es sehr kontrovers ist. Und wenn Leute uns unsere Meinung, unsere Sicht nicht teilen, aber wir dürfen es. Dafür wird keiner von uns erschossen oder landet in irgendeinem Gefängnis oder Zwangslager. Was trägt denn zum Frieden bei? Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient, schreibt Apostel Paulus an die Philipper. Wir sollen nicht nur unsere eigenen Interessen im Blick haben, sondern das, was der andere braucht und nötig hat. Und darum, das ist die Herausforderung. Steht mit den Menschen in Kontakt, pflegt die Beziehungen zu ihnen, helft ihnen am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und widersteht den Scharfmachern und Hasspredigern, die uns vor Augen malen, unsere deutsche Heimat zu verteidigen. Ich bin sehr dafür, dass man für die christlichen Werte hinsteht und für die gute deutsche Kultur, keine Frage. Aber ich bin auch dafür, dass man miteinander einen Weg findet, vielleicht auch die Heimat neu zu gestalten für zukünftige Generationen. Dazu gehört auch, lasst euch auch nicht von den Schönrednern und Verharmlosern einlullen. Es gibt auch Leute, die sind naiv, dumm und völlig verdreht. Und die sind auch nicht diejenigen, die dazu beitragen, dass eine Demokratie stabil bleibt. Mit wachem Verstand und mit Liebe sollen wir nach dem suchen, was zum Frieden in unserer Gesellschaft beiträgt und uns kreativ einbringen. Wir sollen einen Weg gehen, mit Christus immer wieder zu fragen und zu beten, was denn richtig ist, um unsere Gesellschaft zu gestalten und Frieden zu suchen. Das Dritte, ora et labora. Bete und arbeitet, auch wenn man nicht das große Latinium in der Tasche hat, den Spruch kennen wir. Bete und arbeite. Beten sollen wir, dazu rät Gott. Und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Beten würde mancher sagen, was soll das denn bringen? Da hat man ja uns Pietisten ausgelacht, schon über Jahre hinweg, das sind die Frommen, die Stillen im Lande. Was bringt das denn? Ich glaube, wer so fragt, der hat noch nicht ausreichend sich damit befasst, wie eng unsere Grenzen gesetzt sind hinsichtlich dessen, was wir wirklich erreichen können. Ich würde jedem mal raten, mal die Auslegung von Psalm 127 von Martin Luther zu lesen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann bauen umsonst daran bauen. Wenn man nicht begriffen hat, wie klein wir als Menschen wirklich sind in dem, was wir bewirken können. Man kann Stimmung machen, aber das hilft auch nichts. Wir haben nicht Zugriff auf die Herzen der Menschen. Was in der Politik läuft, ist so hochkomplex, so kompliziert. So einfach ist das nicht. Ich war jetzt erst am letzten Wochenende bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Fluchtursachen bekämpfen und die politischen Zusammenhänge und so weiter. Und ich habe dann auch gesagt, also wir sind gefangen, auch als Christen, in einem Ungerechtigkeitssystem. Der deutsche Wohlstand beruht auch zu einem nicht unerheblichen Teil auf unseren Waffenexporten. Und wir liefern auch Waffen an Saudi-Arabien. Da bleibt man sprachlos. Was wirtschaftlich passiert, man verlagert die Standorte in die sogenannten Billiglohnländer. Und wenn die wieder zu hoch kommen, geht man ins nächste Land. Da stehen wir doch so hilflos davor, wie will ich denn das ändern? Manchmal finde ich es naiv, wenn manche Leute meinen, ändere dieses, ändere jenes. Und ich finde, das Wichtigste, die wichtigste Arbeit, die wir als Christen auch tun können, ist das Gebet. Es tut mir manchmal leid zu sehen, wie Gebetskreise meistens die am wenigsten besuchten Kreise sind. Seit über 20 Jahren, wenn es irgend geht, gestalte ich die Gebetsstunde bei uns vor Ort. Ich wohne in einem kleinen Flecken bei Liebenzell, 650 Einwohner oder so. Es ist eine Truppe von älteren Leuten, die betet und ich habe gesagt, mach das. Und ich einmal im Monat, wenn es geht, wenn ich im Land bin, mache ich die Gebetsstunde. Und manchmal bin ich echt betroffen, weil da finden andere Leute aus der Gemeinde den Weg nicht hin. Ich sage ja nicht, dass die noch woanders beten oder so. Da muss man auch fair sein. und die Augen offen haben. Aber begreifen wir das noch, dass Beten nicht eine Privatinitiative ist, nur, sondern dass es Arbeit ist? Und dass wir die Dinge, die uns beschäftigen, nicht nur in politischen Diskussionen uns gegenseitig, weiß ich, die Argumente gegen den Kopf werfen, dass wir sagen, jetzt bin ich mal still und ich falte die Hände, ich tue mal nichts und damit tue ich das Wichtigste, dass ich mit Gott darüber rede und ihn darum bitte, das zu tun, was ich überhaupt nicht tun kann. Den Frieden zu schaffen, die Herzen der Menschen zu lenken und auch mein eigenes Herz. Dass sein Heiliger Geist meinen Verstand erleuchtet, dass ich zwischen diesen verschiedenen Argumenten, die man hat, wo man sich streitet und den Ansichten, dass ich selber einen erleuchteten Verstand habe, richtig urteilen und beurteilen kann und mich selber richtig verhalte in den Beziehungen zu den Menschen. Man muss sich das mal vorstellen, die Israeliten waren aufgefordert, für die Menschen zu beten, die sie deportiert hatten. Jesus sagt, bittet für eure Feinde. Geht genau in dieselbe Richtung. Auch wir sind aufgefordert, nicht gegen Menschen zu beten, sondern für sie zu beten. Und wer sich an Gott wendet, ihn aufsucht und ihn bittet, der leistet den größten Beitrag für unseren gesellschaftlichen Frieden. Das Letzte, lege deine Zukunft in Gottes Hand. Frieden schafft, wer die eigenen Wünsche und Träume loslassen kann. Streit entsteht dort, wo Menschen auf ihr Recht bestehen, ihren Willen durchsetzen und mit Gewalt mit dem Kopf durch die Wand wollen. Gott sagt es den Israeliten damals, dass nicht sie es sind, die die Veränderung der Umstände erzwingen können oder sollen. Er sagt sogar, ich habe euch dahin führen lassen. Ich bin dafür zuständig. Wir können über die Situation in der Welt diskutieren, argumentieren, wie wir wollen. Das Mindeste, was wir zugeben müssen, ist, dass Gott es zugelassen hat, dass es so ist. Und das jetzt mal wahrzunehmen und zu sagen, Gott hat es zugelassen und geführt und darin vielleicht auch ein Handeln Gottes zu sehen und dass wir uns ihm anvertrauen, denn er hat damals den Israeliten das in Erinnerung gerufen und auch uns, denn er sagt, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und bei all dem, was wir hier erleben und diskutieren, sollen wir unsere Zukunft ganz in Gottes Hand legen. Diese Welt ist nur Durchgangsstation. Diese Heimat ist nur Heimat auf Zeit, nicht forever, wirklich auf Zeit. Und so sehr wir uns auf der einen Seite um die Gestaltung dieser Heimat kümmern sollen und für Frieden sorgen sollen, es gilt für uns, unsere Heimat ist im Himmel. Unser Zuhause ist im Himmel. Wir sind unterwegs. Das ist hier Durchgangsstation. Und Gott sagt zu, ich werde das mal ändern. Ich bringe die Veränderung, nicht irgendein Politiker, nicht irgendjemand anders. Ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten. Und das ist nicht nur ein Wort für die Israeliten, sondern ein Wort für uns. Das ist die große Schau des Johannes in der Offenbarung 21. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und dann zählt er auf, kein Leid, keine Krankheit, kein Tod. Das wartet auf uns, das ist unsere Heimat. Ewiges Leben in Gottes Gegenwart. Und das soll man sich vor Augen halten, dass das die Heimat ist, auf die wir warten. Jesus ist nicht nur unser persönlicher Friede, sondern auch der Friede für unser Land. Und darum, stell dich der Situation, verorte dich dort, wo du bist. Suche den Frieden, gestalte deine Gesellschaft mit. Bete für dein Land und die Menschen in ihm und lege deine Zukunft in Gottes Hand. Und der Friede Christi, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.